Und gerade zum Thema Demokratie müssen wir eine Meinung haben. Das heißt auch zum Beispiel gegen Faschismus müssen wir auch eine Meinung haben. Das ist natürlich ganz bewusst, um Angst zu machen. Und es ist ja auch kein Zufall, dass autoritäre Regime gehen immer zuerst auf Bildung und Kultur. Und das muss man der AfD aber vielleicht lassen. Sie sprechen wenigstens die jungen Menschen an. Die machen den Angebote, ob die jetzt realistisch sind oder wie auch immer. Das ist mal eine andere Sache. Aber die zeigen wenigstens wir haben eine Perspektive für euch. Und diese Perspektive vermisse ich bei fast allen anderen Parteien.
Moin, ich bin Simon Jacobi und gemeinsam mit meinem Co-Moderator Stevie Gesamtschullehrer. Der Happy Lehrer Podcast ist seit nun fast 4 Jahren der ehrliche Blick hinter die Kulissen des Lehrerberufs, deep, direkt und ohne pädagogisches Weichspülen. Heute zu Gast ist Nico Kappe, bekannt als Politik-Creator auf TikTok. Er ist Grundschullehrer an einer Schule in Berlin und Nico erzählt uns heute vom Rechtsruck der Gesellschaft, der schon längst an Schulen angekommen ist. Wir sprechen über den Schulalltag mit rechten Tendenzen, sprechen über Gründe, zum Beispiel inwiefern Social Media da mit hineinspielt und am Ende auch, welche Angebote die Politik jungen Menschen stattdessen machen sollte. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge. Hi und herzlich willkommen hier bei Happy Lehrer. Heute bei uns ist Grundschullehrer Nico Kappe. Ich habe gerade nachgeguckt, fast 1 Million Follower auf TikTok und für mich bekannt als jemand, der zuletzt auch häufiger Stellung in politischen Debatten bezog. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo aus Berlin und ich freue mich auch sehr, bei euch zu sein.
Ja, ich muss am Anfang sagen, Stevie und ich, wir sprechen heute zum allerersten Mal so direkt über politische Themen und wir haben uns immer so ein bisschen wenig davor geduckt, weil irgendwie immer so das Damoklesschwert über einen schwebt, verbrenn dir nicht die Finger als Beamter, und ich habe irgendwie auch, irgendwie fühle ich mich selber, und ja, man hört schon, es ist eher ein Gefühl, dass man so in einer Zeit ist, wo auch schnell so einzelne Aussagen auch schnell so ein Fass zum Überlaufen bringen oder irgendwas anzünden, was man nicht möchte. Und kannst du diese Unsicherheit denn nachvollziehen, wenn man als Lehrer damit erstmal ein bisschen Schwierigkeiten hat?
Absolut, denn das ist ja das, was man häufig überall hört, also von der Gesellschaft her. Die berufen sich dann immer auf dieses Neutralitätsgebot, was ja überhaupt nicht vorschreibt, dass wir als Lehrer neutral sein müssen. Das wissen die wenigsten. Es gibt ja zum Glück inzwischen einige Aufklärungskampagnen und auch viele Menschen oder gerade Lehrerinnen und Lehrer auf TikTok, die darüber aufklären und halt sagen, hey doch, wir dürfen auch eine Meinung haben. Und gerade zum Thema Demokratie müssen wir eine Meinung haben. Das heißt auch zum Beispiel gegen Faschismus müssen wir auch eine Meinung haben. Und neutral sein müssen wir nicht. Wir dürfen halt die Kinder und Jugendlichen in der Schule nicht überrumpeln, wie das so schön heißt. Ja, wir müssen denen natürlich die Fakten präsentieren und denen die eigene Wahl lassen, darüber zu diskutieren, nachzudenken, sich eine eigene Meinung zu bilden. Aber das Neutralitätsgebot, das da immer genannt wird, das heißt nicht, dass wir neutral sein müssen. Das wird leider immer wieder falsch verstanden, weil Menschen nur die Überschrift lesen. Und andererseits muss man ja auch sagen, also es gibt ja leider von gewissen rechtsextremen Parteien Meldeportale, wo Lehrer gemeldet werden sollen, die sich politisch äußern. Das ist natürlich ganz bewusst, um Angst zu machen. Und es ist ja auch kein Zufall, dass autoritäre Regime gehen immer zuerst auf Bildung und Kultur. Und da sind wir als Lehrer natürlich an vorderster Front.
Ja, aber du könntest dir das Leben ja trotzdem irgendwie einfacher machen. Also viele Sachen, die du gerade angesprochen hast, würden mich jetzt nicht unbedingt dazu motivieren, unbedingt diesen glühend heißen Kampf so aufzunehmen, ne? Also, was ist deine Hauptmotivation, das zu tun?
Also, ich war schon immer sehr gesellschaftlich interessiert und auch immer sehr politisch interessiert. Also, ich konnte auch schon in der 7., 8. Klasse alle Minister auswendig und war da, und ich habe das nicht mal gelernt, sondern das hat mich einfach wahnsinnig interessiert. Und das habe ich natürlich auch die Jahre weiter, immer weiter verfolgt. Mein TikTok hast du ja auch gerade schon angesprochen, da mache ich auch seit 5, 6 Jahren Bildungsvideos, oft auch über Politik. Und jetzt gar nicht unbedingt in eine bestimmte Richtung, sondern auch viel Information, einfach damit man sich eine eigene Meinung bilden kann. Inzwischen haben wir natürlich viel nachgezogen. Die Tagesschau ist da und viele andere große Redaktionen sind da. Vor 6, 7 Jahren, ich habe 2019 angefangen, war ich damit noch einer der allerersten. Und das zieht sich so ein bisschen durch. Also Politik, aber auch Bildung, das passt einfach sehr gut zusammen. Naja, und wir sind jetzt noch eine Generation, ich weiß jetzt nicht, wie alt ihr seid, aber ich würde das jetzt mal schätzen, wir sind ungefähr gleich alt. Wir haben ja noch Menschen erlebt, die auch den Krieg miterlebt haben, die die NS-Zeit miterlebt haben, die Diktatur miterlebt haben. Mein Vater ist 1943 geboren, der ist jetzt verstorben schon, aber auch er quasi, das ist nicht lange her, das erzähle ich meinen Schülern immer noch so. Mein Vater ist geboren, da gab es das Deutsche Reich noch, das war mitten im Krieg und das müssen wir uns einfach immer vor Augen halten. Es ist nicht lange her und das darf auch sich nicht wiederholen und in egal welcher Form nicht wiederholen. Und ich glaube, ich könnte da gar nicht ruhig sein. Also ich könnte da gar nicht nichts sagen. Und auch gerade, wenn sowas im Klassenzimmer passiert und da Schülerinnen oder Schüler vielleicht Aussagen treffen, da dürfen wir ja gar nicht ruhig sein.
Ja, wir probieren es ja auch heute und freuen uns auch und sehen auf jeden Fall auch die Notwendigkeit, über dieses Thema einfach zu sprechen. Ne? Und ja,
absolut, ganz wichtig, ja.
Aber du hast gerade schon deinen Schulalltag angesprochen. Wenn du an diesen Schulalltag denkst, an welchem, vielleicht ist es auch nur ein klitzekleiner Moment, an welchem Moment merkst du, da hat sich gerade was nach rechts verschoben?
Ich bin in Berlin-Mitte an einer Schule und da muss ich sagen, gibt es sowas zum Glück noch nicht. Also nicht konkret an meinem Unterricht, das habe ich noch nicht bemerkt. Das ist da noch, ich sag mal, naja, normal, wie auch immer, aber es ist dort noch kein großes Thema. Wir haben da auch ganz andere Probleme und soziale Probleme, gar keine Frage, aber nicht aus dieser rechtsextremen Ecke. Erlebt habe ich es trotzdem schon, denn ich war zum Beispiel mit einer Schulklasse auf Klassenfahrt. Das war also eine Grundschulklasse und meine Schülerinnen und Schüler, die haben jeden Tag dort rassistische Beleidigungen erlebt und zwar von erwachsenen Menschen im Zug, auf der Straße oder auch von anderen Schulklassen, die dort in der gleichen Jugendherberge waren wie wir. Also wir waren da an der Ostsee und das war schon ziemlich übel und da habe ich das also wieder mal gemerkt. Ich hatte auch schon mal so ein, zwei Schüler, die haben dann auch an die flache Erde geglaubt und ähnliche Sachen und die Eltern auch. Und das war so ein bisschen das Milieu. Das ist leider, das klingt immer so bescheuert, aber das ist...
Da gibt's irgendwie immer das klassische Beispiel dafür, ne?
Diese flache Erde, ne? Ja, haben die auch oft rechtsextreme oder rechte Tendenzen. Das gehört leider häufig, nicht immer, aber auch zusammen. Also ich habe da schon einige Sachen erlebt. Genau, aber zum Glück nicht bei mir konkret im Unterricht, aber trotzdem ist man damit regelmäßig konfrontiert im Unterricht natürlich.
Ja, also jetzt sind diese Begriffe ja auch rechts und rechtsextrem auch schon das ein oder andere Mal gefallen und ich würde jetzt mal bitten, dass wir die vielleicht, gerade du als Experte, dass wir die etwas sauber abtrennen, denn die hören sich ja sehr ähnlich an, haben aber bestimmt auch gewisse Bedeutungsunterschiede und wie grenzt man denn zum Beispiel Rechtspopulismus, Rechtsextremismus und ja, diese Konservativität, also konservative Haltung, voneinander ab?
Also, das ist natürlich grundsätzlich schwierig, weil welcher Rechtsextreme nennt sich rechtsextrem? Haben wir natürlich auch. Das ist ja häufig so, denn die zeichnen sich dann ja auch als rechts oder als konservativ. Also da jetzt genau zu gucken, was ist auf jeden Fall sehr schwierig. Ich denke die These zum Beispiel oder vertrete die These, dass der gesamte deutsche Staat natürlich antifaschistisch ist und auch wir als Staatsdiener, als Beamten im Wortsinne Antifaschisten sein müssen, so wie alle anderen auch. Dieser Begriff hat sich natürlich auch zu einem Kampfbegriff entwickelt, deswegen lehnen das natürlich viele ab. Aber inhaltlich finde ich, muss das auf jeden Fall so sein. Und ich finde auch, dass das Gegenteil von links ist nicht rechts, sondern das ist konservativ. Und was sich weiter aus konservativer Sicht abspielt, wer konservativ ist, der möchte Werte und Normen bewahren im besten Fall, möchte trotzdem vielleicht das Feuer weitertragen und nicht die Asche, wie es so schön heißt. Oder wie es da manche in Bayern, habe ich schon gehört, so von CDU-Politikern, das hätte ich auch verschönt gesagt, mit Laptop und Lederhose, ja. Also das ist jetzt nicht unbedingt mein Fall, aber so ein bisschen technologieoffen und alles. Aber auch da gibt es unterschiedliche Ausprägungen. Und alles, was dann rechts oder rechtsextrem ist, das ist dann geht in Richtung Menschenverachtung, Menschenfeindlichkeit und das ist dann einfach nicht mehr zu akzeptieren.
Also ist das egal, welchen Begriff wir jetzt verwenden für die heutige Folge oder welchen würdest du trotzdem am angemessensten empfinden?
Also das kommt natürlich immer drauf an. Ich denke, wenn wir jetzt über rechte Tendenzen sprechen in den Schulen oder auch Radikalisierung, dann sind wir da auf der richtigen Seite. Das ist ja, kommt ja auch auf die Einzelfälle an, individuell, also wie ausgeprägt das ist. Aber wir haben natürlich ein großes Problem mit Rechtsextremismus in der Schule und auch in Deutschland, ja.
Ja, und du hast trotzdem gerade gesagt, dass das nicht so stark an deiner eigenen persönlichen Schule, wo du arbeitest, anzutreffen ist. Wie kommst du dann darauf, dass das ein großes Problem an unseren deutschen Schulhöfen oder in den Klassenzimmern ist?
Ja, also da gibt es natürlich auch inzwischen viele Forschungen und Umfragen dazu. Und ich meine, auch wenn ich jetzt TikTok aufmache, was ich ja auch regelmäßig benutze, weil ich dort selber Videos hochlade, dann wird das immer deutlicher, dass rechtes Gedankengut salonfähig geworden ist, kann man sagen. Also ich erinnere mich noch gut daran, dass früher so vor 20, 30 Jahren, sage ich mal, gab es die NPD, die Republikaner, aber das waren so wirklich kleine Minderheiten. Und wir haben ja jetzt den Fakt, dass die AfD schon seit vielen Jahren existiert und auch schon seit vielen Jahren in den Parlamenten sitzt. Die haben, und da geht es ja, wir müssen auch mal sagen, wir können nicht immer über Kinder und Jugendliche sprechen, sondern das ist ja ein gesellschaftliches Phänomen. Also bei den Erwachsenen ist das ja ganz genauso. Und wenn die in Bundesländern wie in Thüringen bei 40% liegen, dann ist das so normalisiert, dass natürlich auch für Kinder und Jugendliche, die AfD zum Beispiel, wenn wir ganz konkret über eine sprechen möchten, dass das eine in Anführungsstrichen ganz normale Partei ist. Die kann man wählen, weil die ist ja da, die sitzt in den Parlamenten. Und was es früher gab, dieses, oh nein, das ist böse und das ist so negativ behaftet, das haben viele nicht mehr, weil das sich so normalisiert hat.
Mhm. Aber vielleicht weißt du das, Nico, vielleicht aber auch Stevie. Gibt es denn dazu so offizielle Zahlen? Denn wir sprechen gerade so von rechten Tendenzen an Schulen. Gab es dazu wissenschaftliche Untersuchungen zu?
Also es gibt ja definitiv auch immer diese Jugendwahlen. Und für NRW ist das tatsächlich so, dass es unterdurchschnittlich ist. Also bei NRW lagen die, also die U18-Wahlen nennen wir die hier, bei ungefähr 11,3%. Und bundesweit, deutschlandweit waren die, glaube ich, so über 15% bei den.
Ah, du sprichst jetzt nicht von den rechtsextremen Vorfällen an Schulen, sondern von der Wahlbeteiligung der AfD, oder?
Nee, also von AfD-Wählern. Genau, die AfD wählen würden, wenn sie wählen könnten. Bei den etwas älteren, also dann wirklich den jungen Wählern, ist es sogar noch ein bisschen höher. Aber bei den Kindern in NRW lag es zumindest bei etwas über 11%.
Das sind jetzt natürlich die Wahlergebnisse. Es gibt ja auch, also leider nicht in jedem Bundesland, da muss man sagen, fehlt auch viel. Aber zum Beispiel Polizeistatistiken zu rechten und rechtsextremen Straftaten in Schulen, das sind dann meistens verfassungsfeindliche Kennzeichen oder Hitlergruß oder Zeichnungen von irgendwelchen Sachen oder sowas. Das sind wohl die meisten Fälle. Die sind aber auch also deutlich, deutlich gestiegen. Ich kann hier gleich mal kurz einen Blick werfen. Dass sich das wirklich verdoppelt hat und dass auch immer mehr Lehrer sagen, sie fühlen Repression, sie haben teilweise Angst. Und das ist ja wahrscheinlich auch genau das, was leider gemacht werden soll, was entstehen soll.
Mhm. Stevie, willst du jetzt anschließen?
Ja, gerne. Ich habe eher die älteren Schüler oder ich habe auch viele ältere Schüler, wo wir dann halt auch im Geschichtsunterricht offen darüber reden können. Und ja, ich möchte einfach mit dir mal über die Gründe für den AfD-Zulauf bei Jugendlichen sprechen. Also ja, wenn ich mit den Jugendlichen spreche, hört man oft Sätze wie, boah, weiß ich nicht, die da oben machen eh nichts für uns, sage ich mal, ist immer relativ plakativ. Ist der erste Erfolg der AfD bei jungen Menschen vielleicht weniger die Ideologie und vielmehr ein Ausdruck von Frust oder auch Überforderung oder so, also nicht gehört zu werden?
Also wenn wir jetzt mal einen Step zurückgehen. Ja, ich bin ja schon froh, dass du, und meistens werde ich immer gefragt, liegt das an TikTok und Instagram? Das ist mal das allererste, was alle sagen. Aber alle Probleme in der Schule und bei jungen Menschen hatten immer mit TikTok und Instagram zu tun. Und deswegen soll es ja auch verboten werden. Können wir auch noch drüber sprechen. Hat ja auch einen Einfluss. Aber es ist schön, dass du das jetzt mal nicht als allererstes bringst. Denn tatsächlich, es ist extrem komplex. Ne? Und da sind wir heute leider in einer Zeit, wo man einfache Lösungen für komplexe Probleme, das ist sehr beliebt und das ist ja auch das, was häufig angeboten wird, hier zum Beispiel von der AfD. Und das muss man der AfD aber vielleicht lassen. Sie sprechen wenigstens die jungen Menschen an, die machen den Angebote, ob die jetzt realistisch sind oder wie auch immer, das ist mal eine andere Sache. Aber die zeigen wenigstens ihr wir haben eine Perspektive für euch. Und diese Perspektive vermisse ich bei fast allen anderen Parteien. Also wenn man jetzt zum...
Man kann ja zum Beispiel von der Vorgängerregierung halten, was man will, aber ich finde, Scholz ist auch daran gescheitert, dass er zu kompliziert gesprochen hat, dass er die Wähler nicht mitnehmen konnte. Ne? Wie gesagt, ich bin auch nicht ultra überzeugt gewesen von denen, aber ich glaube, das war ein großes Problem. Und das glaube ich, dass die aktuellen Politiker anders machen wollen, die echt einfach für komplexe Themen einfache Antworten suchen wollen, auch wenn wir alle wissen, dass die Welt nicht schwarz und weiß ist. Aber das kommt bei den Jugendlichen halt besser an.
Also ich glaube, wichtig ist vor allen Dingen, also klar, Worte sind das eine, aber auch Taten. Und dass man jetzt von anderen großen Parteien, außer vielleicht von der Linken oder von Volt oder so, oder auch manchmal von der FDP, also die hatten ja auch mal wieder junge Wähler kurzzeitig, also die haben ja auch Angebote gemacht an die, also namentlich CDU, SPD, da hört man ja fast gar nichts. Also da gibt es eigentlich fast gar nichts, was junge Menschen irgendwie interessiert. Und man hat auch den Eindruck, dass die Parteien das gar nicht so richtig interessiert. Und es ist dieser bekannte Spruch, wenn wir uns nicht um die Kinder und Jugendlichen kümmern, dann tun es andere. Und wenn man halt gleichzeitig das Bildungssystem kaputt spart über Jahrzehnte hinweg, und das kann jeder Lehrer bestätigen und auch, glaube ich, alle anderen, oder wenn in Dörfern keine Busse mehr fahren, Jugendzentren schließen, und auch das steht ja wieder im Raum, die Kommunen sollen in Jugendämtern sparen und überall die Sozialausgaben runterfährt, dann braucht man sich nicht wundern, dass junge Menschen nicht mehr an die Demokratie glauben, sich da nicht gesehen fühlen und dann in andere Lager abdriften und da dann das suchen, was sie halt nicht bekommen. Also das ist eigentlich eine ganz einfache Sache und das kann man auch tatsächlich auch nachweisen. Ja, das ist wissenschaftlich untersucht. Also wenn es wirtschaftlich schlecht geht, dann profitieren rechte und rechtsextreme Parteien ziemlich stark. Das ist eigentlich immer genau das Gleiche. Und kaputtgesparte Infrastruktur ist das eine. Und das Witzige ist ja immer, dass die Politikerinnen und Politiker, die sich am größten darüber beschweren, was mit den jungen Menschen ist und wie blöd die sind, dass die jetzt die und die Parteien wählen und dies und das, das sind ja genau die aus den Parteien, die halt das zu verantworten haben, weil sie halt die Infrastruktur kaputt machen, weil sie halt die Bildung kaputt sparen. Und es ist auch wirklich, also auch das ist nachgewiesen, je höher der Bildungsabschluss oder der Bildungsgrad ist, desto geringer ist die Anfälligkeit für diese extremen oder jetzt in dem Sinne rechtsextremen Parteien. Und Bildung ist der Schlüssel, aber da wird massiv gespart. Und wie gesagt, auch Freizeitangebote, wenn es da in den ostdeutschen Ländern gerade oder auch hier müssen wir eigentlich nicht über Ostdeutschland reden, sondern das ist ein gesamtdeutsches Problem, auch in Westdeutschland, das kann man vielleicht nochmal sagen. Aber wenn es da keine Einrichtungen gibt für Jugendliche, die nichts machen können, sich nicht entwickeln können, naja, und dann kommen recht und sagen, hey, wir haben was für euch, ist doch klar, dass sie da hingehen. Ja, da brauchen wir uns dann auch leider gar nicht wundern.
Ja, und inszenieren können sie sich halt auch ganz gut, ne? Das muss man auch sagen. Also, boah, du bist übrigens super, Nico. Du hast jetzt schon 3-4 Fragen beantwortet, ohne dass ich sie gefragt habe.
Sehr schön.
Also ich würde auch noch gerne mal auf die generelle Überforderung, ne? Also du hast ja schon gesagt, dass ja erstens die anderen Parteien nicht liefern, deswegen suchen die Jugendlichen einfache Fragen auf komplexe Themen. Wie ist das denn mit, als wir aufgewachsen sind, wir hatten natürlich auch 1-2 Krisen, aber wenn ich jetzt mal mit meinen Kids in der Oberstufe spreche, die sagen, die haben eigentlich schon 5-6 Krisen durchgemacht, keine Ahnung, die Pandemie natürlich, Wirtschaftskrisen etc., die halt, die wir vielleicht 1-2 Mal im Leben bis jetzt durchmachen mussten oder beziehungsweise bevor diese jetzt kam. Inwieweit findest du, bringt das auch die Leute eher extrem zu wählen?
Also, was ich immer wirklich beängstigend finde und dass das so selbstverständlich ist, auch schon seit Jahrzehnten ist, und das ist die Kinderarmut in Deutschland. Also das passt ja auch ein bisschen zu diesen Krisen. Ich glaube, jedes vierte Kind in Deutschland lebt an der Armutsgrenze. Jedes vierte, das muss man sich mal überlegen. Ja? Also in jeder Klasse gibt es zahlreiche Kinder. Ich habe auch in Schulen gearbeitet, da war das quasi jedes Kind. Da gab es einen Anteil von armutsbetroffenen Kindern von über 90%. Und wo dann auch die soziale Mischung gefehlt hat. Also das heißt ja wirklich, das ist also in einem Land wie Deutschland völlig... Da fehlen mir die Worte, ja, das merkt ihr. Ich bin eigentlich die ganze Zeit am Reden, aber das ist katastrophal. Und das zählt natürlich auch rein. Gut, dann haben wir einen Anstieg auch an psychischen Erkrankungen. Auch da wird gerne immer sofort gesagt, ja, Smartphone, Social Media, sonst was. Vielleicht, also ne, kann durchaus auch sein. Da fehlen auch, also da gibt es langsam so Forschungs-, aber da fehlen auch viele Forschungsergebnisse und Zahlen. Da müsste man viel mehr investieren. Aber auch hier sage ich, also wie gesagt, das ist die... die Armut. Das ist aber auch Normalverdiener. Also ich habe Lehrerkollegen in Berlin, die haben Schwierigkeiten, eine Wohnung zu finden. Und wir gehören wirklich zu Gutverdienern, ja. Dann müssen wir uns immer überlegen, wie geht's denn dann vielen Familien in den Klassen, in denen wir unterrichten, die dann nicht ganz so viel Geld haben vielleicht, wenn da die Mieten explodieren förmlich. Also diese Angst, die Wohnung zu verlieren, Existenzängste, die Eltern haben, das färbt natürlich auch auf Kinder ab, das ist ganz klar. So, dann haben wir aber auch, also da kann man jetzt unendlich viel aufmachen, ja, aber genau. Vielleicht das Hormone im Essen oder auch zu viel, also man sagt ja immer, alle reden über Kinderschutz, aber wenn es mal konkret wird, irgendwie Zuckerwerbung oder sowas, da wird nichts gegen gemacht. Oder Alkoholwerbung direkt vor Schulen, das ist alles wieder kein Problem. Es ist dann immer irgendwie so, also ja, es werden einzelne Dinge herausgenommen und zur Verantwortung gezogen. Das große Ganze wird da leider nicht gesehen. Natürlich auch, und das habe ich ja schon gesagt, weil dann viele Leute sich auch mal auf die eigenen Finger gucken müssten, weil sie dann natürlich auch zugeben müssten, da haben wir vielleicht lange Probleme und was falsch gemacht.
Ja, ja, genau. Deswegen, es bedingt sich ja sehr viel und das sagst auch du. Und bevor ich jetzt wirklich in die Schule gehe, wo es gleich um Demokratiebildung etc. geht, trotzdem noch mal eine allgemeine Frage, die du sicherlich auch einigermaßen schnell beantworten kannst. Warum sind ja so eindeutige Feindbilder gerade für junge Menschen so attraktiv? Oder kann ich das zur Debatte stellen?
Ich denke schon, dass das natürlich auch verfängt. Es ist natürlich, und das, der ganze Komplex, den wir gerade besprochen haben, aber wenn man jetzt auch selber wenig, also bei Erwachsenen, ja, wenn man selber wenig hat, auf das man stolz sein kann, dann sucht man sich Dinge, die einfach schon da sind. Und das ist dann bei vielen das Geschlecht oder auch die Nationalität oder beides. Und da kann man sich zugehörig fühlen. Und das ist wahrscheinlich auch ein bisschen was mit dem Bildungsgrad zu tun hat, mit dem Bildungsstand zu tun hat. Wenn man jetzt auch nicht so eine hohe Bildung hat, sich da vielleicht nicht einbringen kann oder auch nicht darauf stolz sein kann, weil man sich vielleicht auch ein geringes Selbstwertgefühl hat, dann ist es natürlich sehr einfach zu sagen, okay, ich schließe mich jetzt da an und trete einfach nach draußen auf andere. Das ist auf jeden Fall eine Sache. Jetzt sind wir natürlich bei jungen Menschen auch, das ist ja auch eine Findungsphase, also das ist ja ein Teil des Lebens, wo wirklich auch prägend, wo viel probiert wird, aber dann auch sich wirklich eine Persönlichkeit prägt, die man auch sein ganzes Leben lang hat. Und das ist natürlich auch sehr, sehr gefährlich, sage ich mal, weil wir natürlich jetzt haben wir junge Menschen, vielleicht kann man sie noch retten, aber wenn die das noch ein paar Jahre machen, dann sind diese Leute wahrscheinlich sehr, sehr gefestigt in ihrem Weltbild. Und da gehören dann natürlich dann auch diese Feindbilder und sowas dazu.
Ja, super. Das ist eigentlich ein super Übergang auf das nächste Thema. Also Schule soll ja eigentlich ein Ort sein, an dem ja Demokratie erlebbar wird. Gleichzeitig sagen aber auch viele Jugendliche, Politik im Unterricht fühlt sich so ja abstrakt und ja lebensfern an. Trägt Schule vielleicht sogar ungewollt dazu bei, dass sich junge Menschen von ja demokratischen Prozessen abwenden?
Also ich glaube, wir müssen hier unterscheiden, Demokratie oder die Schule als Polis, ich glaube, das hat von Henting, ich glaube, das hat ja nun jeder Lehramtsstudent rauf und runter schon gehört. Aber es ist ja richtig. Also die Schule ist ja quasi ein demokratisches Zentrum, wo Kinder und Jugendliche Demokratie lernen, einfach weil wir dort alle gemeinsam sind und weil dort Sachen ausgehandelt werden, jeden Tag, also unter den Kindern, im besten Fall natürlich durch die Strukturen, Klassensprecher, Klassenräte, die man natürlich machen sollte, also ganz aktiv das Demokratie lernen, also wirklich an diesen praktischen Dingen, weil das ja auch Kinder bringen ja also viele, viele Stunden, häufig bis zu 8 Stunden am Tag dort in der Schule. Das ist natürlich wirklich ein demokratischer Grundpfeiler unserer Gesellschaft. Deswegen ist es auch so schwierig, wenn dort so viel gespart wird, denn dann leidet das natürlich massiv darunter. Also wenn die Klassen immer größer werden, die Ausstattung immer schlechter wird und dann vielleicht noch der Druck immer höher wird, wir müssen mehr Mathe und Physik und sonst was durchprügeln und dann gleichzeitig aber zum Beispiel Fächer wie Geschichte immer weniger werden und alles, also ne, ihr kennt das ja auch, diese riesen Gemengelage, dann leidet natürlich langfristig auch die Demokratie darunter, weil auch hier natürlich wieder, das ist eine Schule in einem demokratischen Land, Und wenn man da schon enttäuscht wird durch schlechte Ausstattung, durch schlechte, was weiß ich was, Voraussetzungen, dann hat das natürlich langfristig auch Einflüsse. Andererseits muss ich auch sagen, wir haben natürlich diese direkte Demokratieerziehung, also so mit Werte, Normen und allen Bereichen, aber natürlich auch, also der Inhalt, den wir bearbeiten, und das kann auch in jedem Fach sein, hat natürlich auch was damit zu tun. Also Demokratieerziehung, das muss kein extra Fach sein, sondern das sollte eigentlich permanent die ganze Zeit passieren. Und durch die meisten Methoden, die wir so regulär anwenden, passiert es auch. Aber wir sind natürlich sehr eingeschränkt dadurch, dass wir halt an finanzielle Grenzen und personelle Grenzen stoßen vor allen Dingen.
Absolut. Und das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Ich unterrichte ja dann auch in der SEC 1 GL. Das ist ja auch so ein Konglomerat aus Erdkunde, Politik und Geschichte. Und da mussten wir vor 3 Jahren auch noch das Fach Wirtschaft einbauen, weil Wirtschaft anscheinend irgendwie übergeordnet jetzt überall mit unterrichtet werden soll und nicht halt irgendwie Demokratie oder was auch immer. Ne? Da sieht man halt auch die Priorisierung der Landesregierung.
Ja, ich finde auch. Also wir haben ja jetzt seit 25 Jahren einen PISA-Schock nach dem anderen. Und die Antwort war ja bis jetzt immer, wir machen die MINT-Fächer und pushen das. Aber scheinbar funktioniert das ja auch nicht. Also vielleicht, genau, sehe ich auch so, sollte man vielleicht nochmal gucken, ob man da nochmal andere Stellschrauben stellt. Und Wirtschaft, muss ich sagen, ist nicht unwichtig. Ich war jetzt gerade in Brüssel beim Europäischen Parlament letzte Woche und da ging es auch genau darüber. Denn so Wirtschaft heißt ja nicht nur, wie mache ich Geld, sondern auch, wie verschulde ich mich nicht oder ähnliches oder was Verbraucherschutz ist und so. Also durchaus nicht unwichtig. Bei uns hieß das früher teilweise auch Rechtskunde oder ähnliches. Durchaus auch, also diese praktische Orientierung finde ich durchaus auch nicht schlecht, gerade in gewissen Klassenstufen. Aber natürlich, also wir brauchen uns, wie gesagt, nicht wundern. Geschichte wird eingestampft, Politik wird eingestampft. Dann gibt es sehr, sehr viele, und das heißt jetzt nicht, aber viele fachfremde Kolleginnen und Kollegen, gerade auch im Politikbereich, die das unterrichten müssen. Ne? Und das ist nicht per se schlecht. Ich kenne ganz viele tolle Quereinsteiger, das will ich gar nicht sagen. Aber es ist natürlich auch herausfordernd und auch eine Verantwortung, die man da hat. Und die kann man vielleicht auch nicht immer, der kann man vielleicht gar nicht immer gerecht werden, weil das ja dann doch wirklich auch ein herausforderndes Fach ist.
Absolut, da stimme ich dir total. Deswegen bin ich auch ganz froh, dass ich es in der Oberstufe unterrichte und da ist es halt Geschichte dann einfach nur Geschichte. Und da muss ich halt nicht noch fachfremd Erdkunde etc. unterrichten. Du hast eben schon mal die Rolle von Social Media angesprochen oder hast gesagt, dass warst froh, dass ich das nicht direkt am Anfang gesagt habe. Radikalisierung beginnt heute selten mit dem Parteiprogramm, weil das ja viel zu lang ist für den Normalbürger, sondern eher mit Memes, TikToks oder scheinbar auch harmlosen Provokationen. Ich hatte zum Beispiel auch vor 2 Jahren diesen AfD-Anti-Islam-Clip da durchgenommen, der bei TikTok viral gegangen ist. Und es war super einfach, da wirklich alles zu entkräften. Das habe ich mit den Kids in 20 Minuten geschafft. Ne? Trotzdem hat das super viel Einfluss und wir haben uns halt damit beschäftigt. Also wie groß, glaubst du, ist der Einfluss von Social Media darauf, dass Jugendliche schrittweise in rechtsradikale Denkmuster geraten?
Social Media ist so ein Weg direkt in die Köpfe von Kindern und Jugendlichen. Und früher, das war ja so, also in unserem Alter, da waren ja noch die Eltern davor. Die konnten vielleicht noch entscheiden, was guckst du im Fernsehen, wann guckt ihr das? Post oder so macht man zusammen auf, das war viel kontrollierter. Wer ruft an? Kann ich mal Nico sprechen oder so? Und dann muss man durchs halbe Haus rufen. Das haben wir ja alles nicht mehr. Sondern heute kann man ja direkt ins Kinderzimmer senden. Und sehr viele Eltern, das muss ich leider auch sagen, die entweder wissen sie es nicht oder es ist ihnen egal, aber die machen ja auch überhaupt keine Einschränkungen mehr. Also sie sollten Gatekeeper sein, sie sollten das kontrollieren, denn wie gesagt, man lässt ja auch nicht irgendwie andere fremde Leute an seine Kinder ran, aber beim Smartphone machen das viele leider nicht. Und da haben wir natürlich ein Problem, dass genau auch Extremisten, und das können jetzt auch Rechtsextremisten sein, aber es gibt auch, genau wie du gerade gesagt hast, auch es gibt auch islamistischen Content dort, wahrscheinlich auch sehr linksextremen Content, den habe ich allerdings noch nicht so sehr gesehen, also nicht so, dass ich würde sagen, der ist extremistisch, aber den gibt es sicher auch, also gibt es in alle Richtungen. Und natürlich kann man, und TikTok ist ja auch, oder Social Media in dem Sinne, diese Videos sind ja sehr kurz, in einer Minute, da muss man ja relativ prägnant sein, relativ also sehr, sehr einfach sein, damit diese Videos viral gehen und damit das überhaupt da reinpasst. Das heißt, komplexe Themen lassen sich damit ja gar nicht erklären. Und das macht es natürlich sehr einfach, dass man hier auch dann populistische Inhalte verbreitet. Und es ist ja auch so, muss man sagen, also diese Videos, die dann teilweise von AfD-Politikerinnen und Politikern Millionen von Views und Klicks haben, das ist ja nicht so, dass alle die feiern, das muss man ja auch nochmal sagen, sondern ganz, ganz viele reden ja auch dagegen oder gucken sich das an, weil sie es überhaupt nicht gut finden. Also, und der Algorithmus weiß das nur nicht. Also, der verbreitet es dann trotzdem weiter. Also, dieser, ja, so ein bisschen Ragebait oder wie man das nennen kann, der befeuert das Ganze ja. Es ist ja nicht so, dass alle Hurra schreien. Das muss man ja auch sagen. Also, wenn ein Video 1 Million Views hat, heißt es nicht, dass 1 Million Leute das gut findet. Es ist aber auch so, dass jetzt ein einziges Video, was Kinder und Jugendliche oder auch Menschen gucken, natürlich nicht das Weltbild bestimmt, das man dann irgendwie hat, sondern das ist ein längerer Prozess. Und jetzt haben wir allerdings das Problem, dass diese Inhalte natürlich schon länger jetzt unterwegs sind, seit 1, 2, 3 Jahren auf TikTok. Die sind ja wirklich sehr erfolgreich. Und natürlich kommen wir irgendwann an einen Punkt, wo das so oft wiederholt worden ist, diese ganzen Thesen. Und wir glauben ja nicht, dass was wahr ist, sondern wir glauben als Menschen immer das, was häufig wiederholt wird. Und dass es dann so oft wiederholt wird geworden ist in den letzten Jahren, dass es natürlich bei einigen Kindern sich eingeschliffen hat, bei einigen Kindern und Jugendlichen. Und da müssen wir auch sagen, also die gucken da erwachsenen Menschen zu, meistens Männern, denen irgendwie da alles scheißegal zu sein scheint, die richtig cool sind und noch darüber freuen, dass sich dann irgendwelche anderen darüber aufregen. Also das sind dann ja auch Vorbilder, also Vorbilder in Anführungsstrichen, die, die sie da sehen. Und ich denke schon, dass Social Media auf jeden Fall also zur Radikalisierung beiträgt. Vielleicht nicht ganz so doll, wie das immer alle sagen, aber es ist natürlich auf jeden Fall ein wichtiger Faktor, denn Kinder und Jugendliche sind ja auch sehr, sehr viele Stunden am Tag im Durchschnitt auf diesen Apps unterwegs.
Absolut. Also mir hat auch ja noch nicht so lange ja auch einer gezeigt, dass er 10 Stunden, 21 Minuten am Tag auf TikTok unterwegs war.
Auf TikTok, auch, wow.
Ja, nur auf TikTok, genau.
Deswegen, am Schultag auch, oder wie?
Ja, natürlich.
Okay. Deswegen, also Bildschirmzeit hatte ich auch schon mal so hoch, ne? Aber ich schneide meine Videos auch da und so. Das ist immer was anderes. Aber
ich habe auch gesagt, wann schläfst du denn? Oder und er hat auch gesagt, in der Schule natürlich nicht, ne? Aber ja gut.
Aber Steve, ich bin manchmal selber bei mir. Ich bin manchmal bei mir selber auch geschockt, wie viel man auf diesen Apps unterwegs ist. Natürlich bin ich nicht in dem Bereich, aber ich denke mir auch oft, wow, heftig. Ich glaube, dass sich das bei mir auch ganz schön nach oben entwickelt hat die letzten Jahre.
Und dass wir davon beeinflusst werden, auf jeden Fall, keine Frage. Trotzdem würde ich sagen, dass wir das halt auch noch anders filtern können und und das auch reflektieren können. Und das ist halt bei Kindern und Jugendlichen halt eher schwieriger, weil die es halt noch nicht gelernt haben, ne?
Absolut. Also es gibt auch Leute, die sprechen so von einer Art Turboradikalisierung. Also früher natürlich, im Wahlstand, wie du schon sagtest oder so, im Fernsehen wurde kaum darüber berichtet, da kam man nicht so richtig ran. Da musste man sich dann irgendwie die jungen Leute irgendwo im Jugendzentrum antreffen oder so da voll quatschen. Das ist natürlich heute viel einfacher, weil man halt wirklich die direkt erreichen kann. Aber das ist das ist ein großes Thema, dass man auch diese ganzen Plattformen, also generell, und hier geht es wieder nicht nur um Kinder und Jugendliche, dass man die viel mehr regulieren müsste. Auch hier ist meiner Meinung nach, genau wie bei den ganzen wirtschaftlichen Sachen, also das ist eine Art Staatsversagen, also dass da einfach nichts gemacht wird. Das ist ein unglaublich wichtiger Diskursraum für unsere Gesellschaft und das überlassen wir verrückten amerikanischen Milliardären oder chinesischen Milliardären. Und das ist ja völliger Wahnsinn. Also, dass da nichts oder sehr wenig gemacht wird. Auch hier kann ich sagen, ich war ja gerade in Brüssel, die haben jetzt da schon einige Abteilungen zusammengestellt. Gegen Twitter gibt es ja irgendwie erste, die müssen ja schon eine ganze Menge, ich glaube 120 Millionen Euro Strafzahlungen leisten. Das soll jetzt auch bei anderen Plattformen kommen, aber es ist natürlich immer noch viel zu wenig und wahrscheinlich nicht lang genug und wahrscheinlich auch viel zu gering. So 120 Millionen ist ja jetzt ist viel, aber wahrscheinlich nicht genug. Also hier müsste man viel mehr regulieren und das möchte ich auch vielleicht mal sagen jetzt für alle, die zuhören. Also wir reden immer über TikTok, ne? Aber der YouTube-Algorithmus, der ist viel schlimmer. Also wenn man auf YouTube-Shorts geht, da bist du so viel schneller drin in diesen Strudeln, egal welche Richtung, sei es flache Erde, sei es Rechtsextremismus oder Anti-Vogue oder was weiß ich was, irgendwelche Narrative, da ist man viel schneller drin als auf TikTok. Aber das, und da zeigt sich auch wieder bei der ganzen Debatte irgendwie, finde ich, die meisten haben aber auch nicht mal so viel Ahnung, wovon sie reden. Die hören an TikTok, das ist böse, und dann reden sie auch nur noch über TikTok. Und ich habe immer den Eindruck, diesen ganzen Diskussionen, die wollen auch immer nur TikTok verbieten. Und über die anderen Sachen machen sie sich dann gar keine Gedanken. Auch nicht über Alternativen, weil... Ja, aber das führt ja zu weit, können wir gerne noch mal einen anderen Podcast machen wahrscheinlich.
Aber ich wollte gerne mal die generelle Frage stellen, ja, weil ich sehe ja auch, wir sprechen ja die ganze Zeit über die AfD-Performance auf Social Media. Wie ist denn so der Vergleich? Also ich sehe schon sehr häufig auch gut geklickte SPD, CDU, Links-Videos. Kann man dazu was sagen, wie die anderen Parteien so abschneiden und wie, ob die jetzt auch zunehmend mehr Wähler über Social Media gewinnen?
Ja, das ist ja immer die Frage, ob man jetzt wirklich Wähler gewinnt darüber. Das, da gibt es auch ja, schon Untersuchungen zu. Und Sympathien, ja, bestimmt. Also die Sache ist, dass Linke und der AfD die wenigsten Videos posten, aber die mit Abstand deutlich reichweitenstärksten Videos haben. Und ich glaube natürlich, das liegt auch daran, dass, und das hatte ich ja ganz am Anfang gesagt, also das sind ja Plattformen, wo dann doch eher noch ein bisschen jüngere Leute sind und die fühlen sich dann auch angesprochen natürlich dadurch. Es ist auch die Machart, also man kann das ja sehen, die Linke hat eine ganz bestimmte Machart, die Politikerinnen und Politiker haben sich, also momentan, wenn man sich die anguckt, da laufen die gerade immer, also wenn man sich Bundestagspolitiker von Linken, dann laufen die da immer durch die Flure, das ist gerade das, was gut funktioniert bei denen anscheinend, und dann erzählen die was dazu. Und dann gibt es also noch Effekte und auch wirklich sehr zeitgemäße Memes. Also wenn die irgendwie Popkultur aufgreifen, dann ist das nicht creepy, dann ist das wirklich sehr akkurat. Also da sitzen junge Leute und die haben es, glaube ich, also die wissen, wie es funktioniert. Und das bei der AfD, da gab es ja gerade diesen Aussteiger, der auch Maximilian Krah produziert hat, ganz viel. Und da gibt es auch eine Doku. Kann ich sehr empfehlen. Und zwar ist das der Mensch, auch ein sehr junger Mensch, der Videos produziert hat für die AfD. Auch dieses, ich Anführungsstrichen, legendäre Maximilian Krah-Video, was so extrem viral gegangen ist. Und der hat auch erzählt, wie welche Mechanismen das sind. Und er hat jetzt auch interne Videos veröffentlicht, also so aus, ne, was sie rausgeschnitten haben, wo wirklich rauskommt, okay, die haben sich Zahlen und Fakten ausgedacht, ist ja eh egal, sagen die dann sogar noch, haben wir jetzt wirklich 3 Millionen Ausländer, ist ja egal, so ungefähr, ne, das wird da gesagt. Diese Videos, die hat er dann ein paar Jahre später veröffentlicht. Und das ist sehr spannend zu sehen, wie das funktioniert. Und da wird mit Emotionen gespielt natürlich, auch mit Gefühlen und Ähnlichem, aber natürlich auch die Art und Weise, wie die Themen verpackt werden. Die haben dann Linke und AfD momentan, also technisch gesehen, würde ich sagen, am besten drauf, weil die wirklich am viralsten gehen und die meisten Leute erreichen.
Das hat auch, da muss ich wieder Walmir zitieren, ich hoffe, Walmir hört diese Folge auch, der hat auch gesagt, die AfD hat TikTok gewonnen, ne? Weil die halt das machen, wie du das halt gesagt hast, ne? Und halt auch relativ früh damit angefangen sind.
Die waren also sehr früh da, ja. Ja, wir haben das sehr früh erkannt, das ist richtig. Ich muss aber auch sagen, dass jetzt wirklich, also es war lange so, wie du jetzt gerade sagst, also die haben das, was ist, übernommen, glaube ich, oder regiert das. Das ist inzwischen, würde ich sagen, nicht mehr so. Also die haben jetzt auch die Partei Die Linke, aber auch die SPD und die Grünen noch nicht so stark. Die SPD, muss ich auch sagen, ist ein bisschen stärker geworden. Die haben es jetzt auch geschafft, da deutlich präsenter zu sein. Aber ja, also da ist natürlich noch Luft nach oben und man müsste sich ja auch immer überlegen, also ich würde ja mal vorschlagen eigentlich, dass wir vielleicht Social Media nicht unbedingt verbieten ab unter 16, aber dass man vielleicht mal eigene kuratierte Bereiche für Kinder und Jugendliche macht, wo nämlich diese politischen und Parteiaccounts draußen bleiben und wirklich Bildung, politische Bildung und Nachrichten, News oder sowas gezeigt werden. Das wäre mal eine gute Sache. Ich bin zum Beispiel auch ein Fan von einem Art vielleicht öffentlich-rechtlichen Social Media, was dann halt so organisiert ist, dass wir nicht ganz so abhängig sind. Aber das ist auch wieder was für vielleicht eine andere Folge mal.
Sehr schön. Da wir dich ja jetzt hier als, als TikTok-Social-Media-Experten haben, hätte ich gerne noch eine letzte Frage zur Rolle von Social Media, die vielleicht auch Eltern oder auch Lehrkräfte interessiert. Gibt es ja frühe Warnsignale, die Lehrkräfte und Eltern erkennen können, wenn mein Kind oder mein Schüler oder was auch immer abrutscht in das Rechtsextreme?
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man, und das ist ein langer Prozess, den man schon so früh wie möglich starten muss, dass man halt wirklich eine offene Verbindung zu seinen Kindern hat, dass man mit den auf einer bestimmten Ebene reden kann und vor allen Dingen Vertrauen hat. Und wenn man dieses Vertrauen hat und weiß, deine Kinder, wenn die Probleme haben, wenn die Gedanken haben und Ähnliches, und das betrifft, wie gesagt, nicht nur Extremismus, sondern wirklich eigentlich alles, was Kinder, wo es ihnen schlecht gehen könnte, wenn man das hat, dann hat man da viel besseren Zugang zu. Und dann muss man im Gespräch, also man muss eigentlich permanent im Gespräch bleiben und auch auf Augenhöhe kommunizieren. Dazu ist jetzt zum Beispiel beim Thema Social Media auf jeden Fall wichtig. Das kann ich allen Eltern sagen. Also ihr habt eigentlich auch wirklich die Verantwortung dazu, dass ihr das reguliert. Jedes Handy kann mit Eltern-Apps, gibt es auf allen Plattformen, kann man die Zeiten einstellen, zum Beispiel, die Apps benutzt werden dürfen. Kann man auch sagen, teilweise sogar, was da gesehen werden darf und was nicht. Sowas muss auf jeden Fall auch sein. Aber sonst natürlich immer im Gespräch bleiben und auf Augenhöhe kommunizieren. Auch gerne mal zum Beispiel sich beim Abend zusammen zum Essen vielleicht nicht nur fragt, hey, wie war es in der Schule, sondern hey, was hast du heute auf Social Media gesehen? Und darüber auch ins Gespräch kommt, weil dann hat man die Möglichkeit, mal ein bisschen nachzuvollziehen, womit beschäftigt sich mein Kind die ganze Zeit. Viele Eltern klammern das immer so aus. Das kann man übrigens auch auf Videospiele übertragen. Also man kann auch mal fragen, was hast du bei Roblox gemacht heute oder sowas, ja? Mhm. Weil das ist ein wichtiger Teil von der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen. Und das ist einfach so, damit müssen wir leben. Und ich denke, wenn man da wirklich eine gute Verbindung hat und auch viel Interesse hat, dann hat man schon mal groß etwas getan dafür, dass man zumindest möglichst früh darauf aufmerksam wird oder dass es vielleicht gar nicht so weit kommt, dass Kinder abdriften.
Du hattest selber noch keine rechtsextremen Aussagen im Unterricht, aber ich finde trotzdem, du wirst da schon eine Meinung zu haben. Deswegen frage ich einfach mal, wie gehst du damit um oder wie würdest du damit umgehen, wenn jemand klar Rechtsextreme oder, nee, sagen wir es mal nicht klare Rechtsextreme, sondern einfach nur rechtes Gedankengut in den Unterricht bringt. Keine Ahnung, die Ausländer klauen unsere Jobs oder was auch immer, wenn wir mal ganz plakativ sind.
Da müsste man natürlich jetzt auch mal nach dem Alter schauen, nach der Klassenstufe. Mhm. Ich denke, dass es durchaus wichtig ist und auch bei anderen Aussagen, dass man da jetzt nicht sofort ausflippt und irgendwie sagt, nee, das ist alles ganz falsch und so, mal wirklich ins Gespräch kommen, ne? Und das ist ein bisschen wie gerade bei den Eltern, dass man mal rausfindet, woher hast du das denn? Wo kommt das? Kann man das belegen? Und da dann wirklich auch mal nachfragt. Und auch hier, das ist auch wieder ein langer Prozess, der auch wirklich von Anfang an da sein muss, ne? Dass man auch dieses Lernen von Empathie und sowas, was an Schulen leider häufig auch viel zu kurz kommt, das Sprechen über Gefühle, über eigene Gefühle und so, das ist natürlich auch wieder etwas, was wirklich lange aufgebaut werden muss. Und im besten Fall hat man aber dann diese Voraussetzungen schon ein bisschen und kann dann darüber ins Gespräch kommen. Es ist natürlich durchaus so, dass wenn Kinder und Jugendliche zu früh da Ablehnung erfahren für ihre Meinung oder vielleicht auch die Polizei eingeschaltet wird bei Sachen, die jetzt noch nicht so relevant sind, dass sich dann das Gedankengut durchaus verhärtet, weil sie dann sich abgelehnt fühlen und dann auch ein bisschen in Opposition gehen wollen oder ein bisschen rebellieren wollen. Das ist, muss man ja auch sagen, das ist ja auch bei Kindern oder bei Jugendlichen ganz normal. Diese Provokation, und da muss man ja Feingefühl haben und natürlich am besten Zeit, sich auf die Schüler einzulassen und auch da eine Vertrauensbasis haben. Und da sind wir wieder beim Anfang von unserem Gespräch, ne? Häufig ist das gar nicht mehr so richtig möglich, weil wir einfach keine Zeit haben. Aber ja.
Nehmen wir mal an, wir haben die Zeit, und du hast ja gerade diese Dialogbereitschaft auch sehr gut erklärt. Wo ist denn bei dir die Grenze oder wo wäre die Grenze zwischen dieser Dialogbereitschaft und wirklich einer notwendigen, ich sag mal, Abgrenzung?
Also zu sagen, die Ausländer, da könnte man ja schon fragen, ne, wer ist das überhaupt, nehmen uns die ganzen Jobs weg. Das ist ja mal so, entweder arbeiten die nicht oder sie nehmen uns die Jobs weg. Also richtig machen können die das ja gar nicht. Je nachdem, wie die Wirtschaftslage gerade ist, ist das ja dann immer die verschiedene Aussage, das muss man ja auch mal sagen. Also wenn es menschenfeindlich wird, ne, also natürlich, sofort. Also das, was wir auch schon nie gesagt haben, also was antidemokratisch ist. Demokratie heißt ja nicht nur, dass wir freie Wahlen haben, sondern dass Minderheiten auch geschützt werden und völlig selbstverständlich geschützt werden. Und da muss man natürlich ganz klar dann Position beziehen und auch da zu seiner Meinung stehen, ohne jetzt sofort die Schülerinnen und Schüler niederzumachen. Ich habe aber jetzt auch, also wenn man so in Statistiken guckt, also ich habe jetzt hier auch wieder, dann können wir auch nochmal verlinken unten, über 80% der Lehrerinnen und Lehrer in Deutschland haben schon rechte oder rechtsextreme Äußerungen gehört im Unterricht. Und das ist ja nun wirklich also sehr, sehr viel. Und wahrscheinlich haben die anderen das auch schon gehört, aber das vielleicht nicht da eingestuft oder sowas. Und es ist auf jeden Fall was, womit man sich sehr beschäftigen muss, ja.
Und nehmen wir jetzt mal wirklich diese Extremfälle an. Sagen wir mal, es ist wirklich irgendwie, ja, 7., 8. Klasse und es ist wirklich was, boah, Volksverhetzendes dabei. Was siehst du irgendwie als Lehrkraft, ja, gibt es da überhaupt sinnvolle Konsequenzen oder was wären sinnvolle Konsequenzen da bei dir, bei, ja, offen rassistischen Verhalten?
Das ist eine gute Frage. Gerade bei mir in der Grundschule geht natürlich auch sehr viel zum Beispiel über Elternarbeit. Da muss man jetzt sagen, Kinder oder Jugendliche, die so eine Sprüche reißen, also ne, wenn wir im Bundesland, also da sind die Eltern vielleicht ja ähnlich geprägt. Und dann wird das manchmal auch schwierig. Das habe ich auch schon von Kollegen gehört aus Regionen, wo die AfD zum Beispiel dann bei 30-40% liegt. Ist ja klar, dass deren Kinder dann auch bei uns in die Schulen gehen. Das ist nochmal ein ganz besonderer Balanceakt. Und da habe ich mich auch im Rahmen von einer Klassenfahrt, wo ich war, wo es dann auch diese Vorfälle gab, mit den Kolleginnen und Kollegen dort unterhalten. Und das ist wirklich, wirklich herausfordernd. Und ein Rezept habe ich oder so ein Zauberding habe ich jetzt leider nicht tatsächlich. Also ja, ich weiß, weil das ist wirklich, das ist sehr komplex und deswegen erwarte ich da eigentlich auch viel mehr Hilfe von der Politik, das muss ich sagen. Es gibt ja auch Initiativen, aber auch hier wird ja Geld gekürzt. Also das sind ja leider dann diese Demokratie-Initiativen, das sind ja leider oft auch die ersten, wo die Fördergelder gestrichen werden und sowas. Und das ist leider dann auch problematisch. Also es wird auch an allen Ecken und Enden gekürzt. Und ja, die Lehrer stehen alleine da. Das ist ja bei vielen Dingen so. Das ist ja nicht nur beim Extremismus so. Bei mir waren das dann oft soziale Probleme. Also das Jugendamt musste sehr oft informiert werden oder ähnliches. Und auch da wird überall gekürzt. Also das sind ja, ja, also das bezieht sich dann leider nicht nur auf diese eine Sache.
Stevie, ich fand irgendwie, die Fragen waren trotzdem ein bisschen einseitig in einer gewissen Hinsicht. Und deswegen würde ich gerne noch eine Frage stellen. Denn ich habe auch den Eindruck, wenn ich mit Schülern über Probleme mit Migration spreche, dass man oft so das Bedürfnis hat, das zu negieren und zu sagen, das stimmt gar nicht. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass, und das erleben wir in der Schule, das ist nicht die Realität. Es gibt erheblich viele Probleme mit Migration. Und ich finde es ganz schön schwierig, das offen anzusprechen, ohne den Stempel von Rassismus zu bekommen. Geht das heute überhaupt, dass man Probleme mit Migration in Deutschland anspricht, ohne die direkt in diese Schublade abzudriften?
Also das geht auf jeden Fall, denn ich denke, wenn wir über Migrationsprobleme sprechen, dann ist das meistens auch wieder ein gesellschaftliches Problem, was uns alle betrifft und nicht nur bestimmte Gruppen. Von daher kann man da schon offen überreden, ohne halt jetzt vielleicht bestimmte Schuldige zu nennen und zu pauschalisieren. Und meiner Erfahrung nach ist es tatsächlich eigentlich kein Integrationsproblem, es ist in der Regel ein soziales Problem. Also das ist das, was ich immer wieder merke. Ich habe schon häufiger Kinder erlebt, die aus Syrien geflüchtet sind und über die wirklich also ganz schlimme Sachen erlebt haben und die dann hier wirklich super gute Schüler geworden sind, mehrfach schon Klassenbeste geworden sind. Das hat, wie gesagt, sowas hat immer gar nichts, meiner Meinung nach, gar nichts mit der Herkunft zu tun, sondern auch mit den sozialen Umständen, mit den Finanzen und so. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass die Herkunft eine große Rolle spielt, sondern ja, die soziale Herkunft. Das ist eigentlich, denke ich, das zentrale Problem.
Ja, nein, das Problem ist mir schon klar. Ich wollte eigentlich eher so zum Ausdruck bringen, dass diese Kommunikationshürde einfach total oft da ist, dass man oft die Schwierigkeit hat, sachlich über dieses Thema zu sprechen. Das ist für mich sehr, sehr häufig das Problem. Wenn man zum Beispiel Probleme mit ausländischen Schülern in einer Schule, in der Konferenz anspricht, hat man oft das Gefühl, oh, hat er das jetzt wirklich gesagt? Und irgendwie limitiert man sich da so ein bisschen auch.
Ja, also ja, also jetzt kann ich jetzt mal so oft sagen, also bei uns in der Schule sind es einfach, da wir haben irgendwie, das ist so gemischt, dass man da permanent eigentlich über Kinder redet, die wo die Eltern vielleicht nicht aus Deutschland kommen. Deswegen ist das so normal bei uns, sage ich mal, dass man das nicht so reguliert. Also so, ich weiß nicht, wie es bei euch die Zusammensetzung ist, aber also ich weiß auch, was du meinst.
Ja. Und ich merke auch direkt, dass so ein, ja, so ein nebulöser Gedanke jetzt über einen schwebt. Sage ich jetzt was Falsches? Trete ich jetzt in ein Minenfeld? Und das ist, finde ich, so ein bisschen die Schwierigkeit dabei. Aber vielleicht kommen wir mal zu dem Thema zu Alternativen. Wie kann man denn, darum geht es ja eigentlich auch, wie kann man denn den Jugendlichen Alternativen aufzeigen? Das ist ja vielleicht ein sinnvoller Lösungsansatz, oder?
Absolut. Also das wäre, da müssen wir auch oft unterscheiden zwischen Stadt und Land natürlich. Aber ja, natürlich brauchen wir Alternativen. Also das ist im digitalen Bereich, wie gesagt, dass man da wirklich Bereiche hat, wo Kinder und Jugendliche auch sicher unterwegs sein können. Vielleicht auch nicht irgendwie Cyber-Grooming-Opfer werden, also nicht da irgendwie von Erwachsenen angeschrieben werden. Das sind ja auch wieder alles komplexe Sachen. Es geht ja nicht immer nur um Rechtsextreme, die an jeder Ecke lauern, sondern es gibt ja noch ganz viele andere Gefahren. Das müsste man auf jeden Fall deutlich regulieren und sichere Orte schaffen und natürlich auch in der ja in der Stadt oder auch gerade auf dem Land viel mehr Angebote schaffen und viel mehr Angebote schaffen, aber auch gleichzeitig auch die Familien entlasten, dass man da schaut, also dass jedes vierte Kind in Armut, ja, das ist so ein Ding, aber das ist meiner Meinung nach wirklich maßgeblich ein ganz wichtiger Punkt. Also es ist ein riesengroßer Komplex, was man jetzt machen kann. Ja, wir brauchen eigentlich mehr Geld. Das kann man so sagen. Oder was? Das Geld ist ja da. Man müsste das Geld mal wieder ein bisschen mehr verteilen an die Familien, an die Kinder und Jugendlichen, dass es da wirklich auch ankommt und langfristig dann was verändert. Und das muss möglichst schnell sein, weil wir haben jetzt schon sehr lange gewartet.
Ja, wenn ich auch so zurückdenke oder an meine eigene Kindheit und Jugend zurückdenke, dann bin ich auch der Meinung, dass in unserer Zeit so Vereinsleben oder auch so selbst auch so kirchliche Traditionen, auch die Kirche hat ja auch sehr viel, damals hat natürlich eine viel größere Bedeutung noch gehabt als heute, aber die hat sehr viel mehr zur Sozialisation so beigetragen, also auch Gemeinschaften außerhalb von Schule. Und das ist halt natürlich total schwierig durch den Ganztag geworden, ne, dass die Schüler bis 16 Uhr zu Hause sind und dann zu platt sind und nachher noch was zu machen. Aber ich glaube, das auf wäre jeden Fall ein sehr gutes Präventionsprogramm.
Definitiv. Also mehr Gemeinschaft und vielleicht auch mehr Zusammenkommen. Und das ist auch was auch wieder für Erwachsene gilt. Also, dass man auch mal aufhört, über diese ganzen weltpolitischen Dinge zu sprechen, sondern wirklich mal guckt, wo sind denn unsere Gemeinsamkeiten? Weil wenn wir auf dem gleichen Dorf wohnen, in der gleichen Schule sind oder im gleichen Bezirk haben, dann gibt es ziemlich viele Dinge, die wir eigentlich, wo wir gleich denken, wo wir die gleichen Bedürfnisse haben. Und dass man mal ein bisschen weggeht von diesen ganzen großen Sachen und guckt, wo sind die Gemeinsamkeiten? Und da dann auf kommunaler oder auf niedrigster Ebene, sei es in den Schulen, aber halt auch auf den Dörfern oder auf den Kommunen, da wieder viel mehr miteinander redet und zusammenkommt, weil das ist ja auch das, was Populisten wollen. Sie wollen ja spalten, sie wollen ja wir gegen die machen. Und da müsste man auch natürlich ansetzen, dass man wirklich guckt, so die Grünwähler sind alle gar nicht so doof oder die AfD-Wähler sind vielleicht gar nicht alle so doof. Also so gerade bei den jungen Menschen, dass man guckt, wo sind die Gemeinsamkeiten? Und das funktioniert in der Schule, aber natürlich auch, und das fand ich gerade ein sehr gutes Beispiel von dir, ich war selber zum Beispiel bei den Pfadfindern, jetzt nicht in der Kirche, aber solche Gemeinschaften sind auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Ja.
Und bist du da am Ende pessimistisch oder blickst du da eher optimistisch in die Zukunft oder wie ist so dein ehrliches Gefühlsempfinden?
Ja, also es ist einfach gerade sehr viel und das hatten wir am Anfang auch gesagt, ne? Ich meine, was ja auch noch ein Thema ist, die ganzen Kriege teilweise auch mitten in Europa oder auch der Israel-Palästina-Konflikt, der ja auch viele Schülerinnen und Schüler betrifft, weil sie dort Familie haben. Total. Vielleicht, ne? Das ist ja immer ein Dauerthema. Ukraine ist nah dran und so viele Sachen prasseln auf einen ein. Es ist wirklich schwierig, da optimistisch zu bleiben, das muss ich auch sagen. Also das ist wirklich schwierig, aber aufgeben möchte ich noch nicht, denn ich glaube, wäre sinnvoll, sich da teilweise auch ein bisschen zurückzunehmen, auch mal ein paar Nachrichtenpausen zu machen und so. Und ich finde, dann hat man immer wieder so einen Moment, wo man denkt, okay, jetzt bin ich wieder auf einem normalen Level, so schlimm ist es vielleicht gar nicht. Und im besten Fall engagiert man sich vielleicht auch ein bisschen, also dass man sich um seinen Nachbarn kümmert oder vielleicht in Vereine geht, auch genau im Kiez oder sowas. Also sowas mache ich ja auch bei den Nachbarn. Ich wohne hier in Berlin-Mitte, kümmern wir uns zum Beispiel darum, dass wenn zu hohe Mieten sind oder sowas, ne? Also dass man da sich auch ein bisschen engagiert, wenn man es irgendwie kann.
Ja, bei manchen Themen ist es natürlich besonders schwierig, mit einem guten Schlusswort so zu enden. Wir haben es, glaube ich, versucht und auch geschafft und auch, glaube ich, auch Optimismus ansatzweise verbreitet, zumindest in dem Maße, wie es halt auch möglich ist. Ich danke erstmal für die Zeit und deine Expertise, Nico. Auch, dass du es uns so einfach gemacht hast, locker und ohne Bedenken über dieses für mich immer noch sehr brisante politische Thema zu sprechen. Du warst ja sehr offen und auch sehr leidenschaftlich dabei. Das hat man auch daran gemerkt. Ich finde, du sprichst auch sehr schnell, finde ich.
Ja.
Aber daran merkt man, dass du auch so im Fluss und in Energie bist und dass dir das halt auch viel bedeutet. Ne?
Das auch. Und das natürlich auch bei TikTok redet man ja auch so schnell und generell rede ich sehr schnell.
Ach ja, okay. Ja.
Nein, aber war super.
Es war aber auch heute.
Also wirklich sehr, sehr cool.
Ja, ich fand das auch spannend. Hatte auch viele Fragen. Das hat mich auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ja.
Das war auch, wie gesagt, auch am Ende wirklich noch ein mutmachendes Gespräch über Demokratie und herzlichen Dank.
Wow, das war mal eine intensive Folge. Ich bin immer noch total geplättet. Für mich sind so ein paar Punkte im Nachhinein immer noch sehr wichtig. Also gerade als ich die Frage stellte, ob man offen heutzutage über Migration sprechen kann, ohne als Rassist beschimpft zu werden. Ich finde, man hat an dieser Frage gemerkt, da war auch ein kleiner Stocker drin, weil im Prinzip hängt diese Frage über allem immer noch so. Und ich finde, das ist auch eine bestimmte Frage, die Jugendliche beschäftigt. Ne? Die machen schwierige Erfahrungen mit ausländischen Schülern und haben das Problem, dass sie diese nicht aussprechen dürfen. Und nach wie vor bin ich auch immer noch der Meinung, dass es halt auch typische Probleme gibt mit Migration, die jetzt nicht unbedingt, wie Nico gemeint hat, unbedingt mit der sozialen Herkunft zu tun hat. Also ich gebe jetzt einfach mal ein Beispiel. Wenn wir in der Schule sehen, dass männliche und weibliche Lehrkräfte anders angesprochen werden oder anders auch bewertet werden, auch die Autorität, die diese haben, dann ist das schon ein Thema, was nicht unbedingt mit der sozialen Herkunft zu tun hat, sondern das sind so kulturelle Merkmale, die durch andere Länder, durch andere Kulturen in unser Land gekommen sind und dadurch auch so unseren Gleichstellungswert, den wir als Mensch haben, schaden. Und das ist etwas, was ich als sehr, sehr schwierig ansehe. Auch sehe ich das an Elternsprechtagen, wenn ich zum Beispiel einer Mutter sage, ja, sorgen Sie sich doch mal darum, dass Ihr Kind jetzt mal mehr für die Schule tut und du im gleichen Zug das Gefühl hast, okay, die Mutter hat vielleicht dem Sohnemann gar nicht so viel zu sagen. Und ich finde, da muss sich Schule und Gesellschaft ehrlich machen und die Meinung der Jugendlichen zumindest ernst nehmen und ansprechen. Was die Folge trotzdem klar gezeigt hat, ist die Gefahr vor zunehmendem Rechtsextremismus, vor Radikalität an Schulen. Und da müssen wir ganz klein gegenwirken. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, dass wir am Ende auch darüber gesprochen haben, was wir für Zusatzangebote Jugendlichen machen dürfen und sollten. Tja, ich würde jetzt am Ende gerne eigentlich noch wissen, was bleibt für euch eigentlich noch offen? Hättet ihr noch Fragen gehabt? Hättet ihr noch Sachen gerne in diese Diskussion eingebracht? Und was ist eigentlich eure Meinung zum Thema rechte Tendenzen an Schulen? Ist das etwas, was ihr deutlich bei euren Kindern bemerkt? Oder seid ihr Schüler und bemerkt es selber im Klassenraum? Was sind so eure Meinungen dazu? Und wie kann man das am besten bekämpfen? Schreibt uns gerne an happylehrerpodcast@web.de. Am Ende der Folge bleibt mir noch der Blick, dass ihr bitte auch noch nach dem Outro reinhört. Dort wird Nico Kappe seinen Gegenstand für die Wall of Happiness vorstellen. Das heißt, welcher Gegenstand macht ihn glücklich? Danke, bis bald, euer Simon.
Ja, ich habe einen riesengroßen Lego-Kopf mitgebracht, ein gelber großer Lego-Kopf, fast so groß wie mein eigener. Ich habe einen 3D-Drucker mir neulich kürzlich zugelegt, das ist jetzt mein Hobby und irgendwie habe ich da noch mit dem Plotter ein sehr professionelles Gesicht drauf gemacht. Man sieht, es trägt auch ein Septum, so wie ich, und das freut mich irgendwie seit 2 Tagen ziemlich doll. Ich weiß auch gar nicht warum. Ich glaube, weil wir alle mit diesen Figuren gespielt haben und die so klein waren, und wenn man sich überlegt, vor 20, 30 Jahren saßen wir im Kinderzimmer und heute kannst du dir einfach so ein Ding selber drucken, das hätte sich niemand gedacht. Auf jeden Fall ein schöner Effekt auch von der heutigen Zeit, dass sowas machbar ist. Und das macht mich gerade seit 2 Wochen sehr glücklich. Ich gucke ihn regelmäßig an und lache, freue mich dann. Wahrscheinlich sind 2, 3 Tage wieder vorbei. Aber ja, momentan ist es der.